Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Sein Leben bestand aus elenden Tiefen und ungeahnten Höhen. Als Jugendlicher wurde er von seiner eigenen Familie in ein fremdes Land verkauft. Dort wurde er verleumdet und landete unschuldig im Gefängnis. Später dann aber gelang ihm der Aufstieg zum zweiten Mann im Staat. Er wurde ein großer Herrscher und Machthaber. Als er die Gelegenheit dazu bekam, rächte er sich nicht an denen, die ihm in seinen jungen Jahren so übel mitgespielt hatten. Im Gegenteil. Er söhnte sich mit seiner Familie aus, holte sie sogar zu sich und sorgte sich liebevoll um die ganze Sippschaft. Und am Ende seiner Tage gießt er dieses bemerkenswerte Leben mit seinen Höhen und Tiefen in einem Rückblick in einen Satz, in dem sich alle Weisheit und Erfahrung eines langen Lebens widerspiegelt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Die Rede ist, ihr habt es längst erkannt, von Josef, dem Sohn Jakobs, einem der großen Stammväter des Volkes Israels aus dem Alten Testament. Und ich möchte heute mit euch zusammen diesem Lebensvermächtnis von Josef nachgehen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Einige Begriffspaare sollen uns dabei leiten und wir werden dabei immer wieder ganz wilde Ausflüge durch das ganze Wort Gottes, durch die ganze Bibel unternehmen, um die Bedeutung dieses Satzes für unser Leben zu entdecken. Und zu entdecken, warum, so behaupte ich das einfach mal heute Morgen, zu entdecken, warum Gott mit seinem Plan ans Ziel kommt. Das ist das Thema dieser Predigt. Gott kommt mit seinem Plan ans Ziel. Und das erste Begriffspaar, das wir uns näher anschauen von diesem einen Satz, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott gedachte es gut zu machen, das erste Begriffspaar ist unsere Gedanken und Gottes Gedanken. Josef spricht davon, was Menschen sich ausdenken und planen. Ihr gedachtet. Und er setzt das in Bezug und in einen ganz scharfen Gegensatz zu Gottes Gedanken und Pläne. Aber Gott gedachte. Augustinus, der große frühkirchliche Denker und Philosoph und Theologe, formulierte den spitzen Satz: Wenn du begreifst, dann ist es nicht Gott. Wenn du begreifst, ist es nicht Gott. Das ist ein schwerer Gedanke. Ein Gedanke, der so gar nicht zu der kuscheligen Welt meines Glaubens passen mag. Wie gerne denke ich, ich hätte Gott begriffen. Wüsste, wer er ist und was er möchte. Doch wenn ich darüber nachdenke, stelle ich schnell fest, was für ein großes Missverständnis das wäre. Wir als Menschen können Gott nicht begreifen. Wir können ihn nicht fassen und in eine uns beliebige Schublade stecken. Eines der großen Missverständnisse aus meiner Sicht moderner Theologie ist, dass man versucht, genau das zu tun. Manche Ausleger, Kommentatoren und Theologen erheben sich über Gott und sein Wort. Sie katalogisieren es, sie ordnen es ein und sie verpacken Gott in kleine, scheinbar verdauliche Häppchen und schaffen sich dann doch einen bloßen Abgott, einen Götzen. Ich mache das ja oft auch so. Alles ist heute klein und verdaulich und muss schnell zu erfassen und zu lesen sein. Wer liest noch ein ganzes schwieriges Buch, einen Roman, einen Krimi, ja, aber ein schwieriges Sachbuch, schwierig. Alles heute ist to go. Der Kaffee morgens ist to go, der Sushi ist to go, Gott to go. Können wir Gott in kleine, scheinbar verdauliche Häppchen verarbeiten und einfach so mitnehmen? Es ist doch genau umgekehrt. Gott führt uns seine Andersartigkeit, seine Fremdheit, die Bibel sagt dazu auch seine Heiligkeit, immer wieder vor Augen. Die Frage ist nur, hören wir eigentlich zu? Da sagt Gott in Jesaja 55, Vers 6, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und Jesus wehrt sich einmal ganz besonders gegen die vorläufige Vereinnahmung seiner Worte durch Petrus. Er fährt ihn an und sagt zu seinem engen Vertrauten, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und dabei hat doch Petrus nur scheinbar die richtige Antwort gegeben auf die Frage von Jesus. Jesus hat gefragt, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und Petrus sagt es ganz genau, du bist der Christus. Aber was bedeutet das eigentlich? Hat das Petrus erfasst? Und ich glaube nicht. Und deswegen schickt Jesus ihn so vermeintlich harsch weg. Und auch Paulus bekennt im 11. Kapitel seines Briefes an die Römer, wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und unerforschlich seine Wege. Gehen wir noch einmal zurück ins Alte Testament. Da gibt es eine Stelle, wo Mose, der ist gerade aus Ägypten geflohen, ist bei seinem Schwiegervater Jitro angekommen, hat dort geheiratet, sonst wäre es nicht sein Schwiegervater, offensichtlicherweise, hütet die Schafe und dann entdeckt Mose einen Busch, der in der Wüste brennt und dabei doch nicht vom Feuer verzehrt wird. Wir kennen die Geschichte alle vielleicht aus der Kinderkirche. Ein merkwürdiges Phänomen, der brennende Dornbusch. Mose geht näher, um sich das näher anzuschauen und dann kommt es zur Selbstvorstellung Gottes. Zum allerersten Mal in der Bibel nennt Gott seinen Namen. Mose fragt, was ist denn da los? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Die Selbstvorstellung Gottes. Grammatikalisch und von den Schriftzeichen her steht da im Hebräischen, kann man das auch mit Yahweh übersetzen, dem Gottesnamen. Die Selbstvorstellung Gottes. Den Juden ist dieser Name bis heute so heilig, dass sie ihn nie aussprechen. Und Luther hat überall in seiner Übersetzung der Bibel, überall wo Yahweh steht, mit der Herr übersetzt. Der Herr. Und dieses Ich bin, der ich bin, das ist ein ganz merkwürdiger Name. Ich könnte da ohne Zweifel auch übersetzen, ohne dass es falsch wäre grammatikalisch. Ich war, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich gewesen bin. Ich bin, der ich werde. Ich bin gewesen, was ich bin und werde. Und da wird deutlich, dieser Gott, der sich da selbst vorstellt mit diesem Satz, ich bin, der spielt mit der Zeit. Der kann auf der Zeitlinie, wir können das nicht ohne Probleme von der fernsten Vergangenheit in die entfernteste Zukunft springen. Hier stellt sich ein Gott vor, der außerhalb von Raum und Zeit, von außerhalb von unseren Dimensionen ist. Und deswegen heißt es dann auch zu Mose, und deswegen zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Der ganz Andersartige stellt sich hier einem Menschen vor, der außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb von unseren Denkkategorien. Bequeme Gedanken sind das nicht. Das gebe ich gerne zu. Ich habe gerne alles im Griff, wie man so schön sagt. Ich bemühe mich auch, zumindest, dass andere den Eindruck von mir haben, dass ich alles im Griff habe. In meiner Arbeit muss ich vieles doppelt und dreifach kontrollieren und das unter großem Druck, unter großem zeitlichem Druck und Stress. Und da muss man die Dinge im Griff haben. Wenn ich eine große Wertpapierposition an der Börse handle, dann gibt es eben genau einen Versuch und der muss sitzen. Ich kann nicht sagen, naja, jetzt habe ich für eine 250.000 eben BASF statt Bayer gekauft. Ist nicht so schlimm, fängt ja schließlich beides mit B an, hat irgendwie mit Chemie zu tun, oder? Mit Gott würde ich das nur zu gerne auch so halten. Wäre das nicht toll, ich hätte die Sache mit Gott im Griff, alles unter Kontrolle. Und immer wenn es schwierig wird, dann ziehe ich ihn schnell aus der Schublade. Hier Gott, das ist das Problem, so und so schaut es aus. Und hinterher, da packe ich ihn wieder weg. Meine Gedanken und Gottes Gedanken. Gott sei Dank zeigt mir Gott immer wieder, dass es andersherum viel besser ist. Denn auch wenn ich diesen Gedanken nicht mag, Gott hat mich im Griff. Das bedeutet zunächst Vertrauen, nicht Verstehen. Herz statt Kopf. Der mächtigste König seiner Zeit, David, Israel auf dem Höhepunkt seiner politischen Macht, dieser mächtige Herrscher betet in Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und auch in Extremsituationen weiß David, dass er nichts im Griff hat und Gott alles. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ob ich schon wandere im finstern Tal. Ich könnte dort auch übersetzen im Tal des Todes, im Tal der Todesschatten. Was ist damit gemeint? Das ist, wir kennen diese Täler. Wir erzählen vielleicht nicht jeden davon, aber jeder von uns kennt die Situation, wo er sagt, hier geht es nicht weiter. Sei es durch erfahrenes Leid, durch Krankheit, durch Demütigung, durch Alleinsein, durch Verlassensein. Diese finsteren Täler, die kennen wir alle. Und da haben wir nichts im Griff in diesen Situationen. Herz statt Kopf. Und dann ist es wichtig, ob ich in diesem Augenblick weiß, meine Gedanken, Gottes Gedanken, und darauf vertrauen kann, auch in diesem finsteren Tal, da fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. In der Andersartigkeit Gottes, in seiner Fremdheit, seiner Heiligkeit, liegt keine Bedrohung. Das Einzige, was bedroht ist, ist unser Ego, unser Stolz. Nicht alles selber leisten und tun zu können, nicht alles selbst im Griff zu haben. In der Andersartigkeit Gottes, in seiner Heiligkeit, liegt letztlich die Rettung der Welt. Gerade dem Propheten Jesaja, der immer wieder betont, wie unfassbar und wie ganz anders Gott doch ist, wird offenbart, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Wenn wir das im Gesamtkontext, im Gesamtzusammenhang der Bibel uns anschauen, dann macht auch nur so ein Satz Sinn. Woher sollen wir als gebunden, gefangen in Raum und Zeit, woher anders sollen wir Rettung erfahren als von dem, der außerhalb von Raum und Zeit steht? Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Das ist Befreiung pur. Nicht wir sind für die Rettung der Welt verantwortlich, nicht wir müssen den ganzen Schlamassel und Bruch dieser Erde beseitigen. Nein, Gott will uns retten. Das ist sein Plan. Diese Erfahrung von Gottes Rettung macht auch Josef in seinem Leben. Und das führt mich zum zweiten Begriffspaar, menschlichem Handeln und Gottes handeln. Wo Menschen handeln, geht es oft nach dem Prinzip, viel hilft viel. Das ist oft im Kleinen so, bevor es offensichtlich war, dass Glyphosat und Roundup, wer hat es nicht in seiner Garage, doch offensichtlich etwas ist, was man nicht benutzen sollte. Also ich gebe zu, ich hatte das in meinem Schuppen und wenn ich bestimmte Dinge gespritzt habe, dann habe ich die Bedienungsanleitung jedes Jahr gelesen und habe gedacht, Mensch, so wenig, ach, komm, eine Dosierkappe mehr, viel hilft viel. In unserer Zeit, in den letzten 10 Jahren, wir kommen immer noch von der größten Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, die es seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, seit der großen Depression gegeben hat. Und in dieser Zeit, in der wir gerade leben, da scheint es für viele Staaten und die handelnden Parteien auch nach diesem Prinzip zu gehen. Viel hilft viel. Wer schnürt das größte Hilfspaket für die Banken, für die Unternehmen, für die Wirtschaft? 1 Milliarde ist nichts. Es sollten schon besser einige 100 Milliarden sein. Und wer wirklich auf sich hält, Trump und Co., der nimmt auch mal 1 Billion in die Hand. Und warum? Nur damit, so lese ich es immer wieder in regionalen und überregionalen Zeitungen, nur damit die Märkte wieder Vertrauen fassen und der weltweite Handel sich wieder normalisiert. Ohne diese Hunderte von Milliarden lässt sich offensichtlich dieses viel zitierte Vertrauen nicht herstellen. Wenn ich mir dagegen Gottes Rettungshandeln anschaue, dann unterscheidet es sich fundamental von dieser menschlichen Vorgehensweise. Gott gebraucht nicht Hunderte von Milliarden oder gar Billionen, um diese Welt zu retten. Gott gebraucht in seiner Geschichte mit den Menschen Einzelne. Einige wenige. Und diese einige wenige sind auch keine strahlenden Helden, sondern Randfiguren, oft Verlierer, Schwache oder Leute, die eine ganz schöne biografische Delle, so würde man das heute diplomatisch formulieren, vorzuweisen haben. Das Grundrezept des Rettungshandelns Gottes, sein Rettungsplan für die Welt ist, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist, wie Paulus das einmal beschreibt. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gehen wir zurück zu Josef. Er macht diese Erfahrung, frisch nach Ägypten verkauft, kommt er als junger Kerl durch harte Arbeit in eine angesehene Position. Nur um diese durch Verleumdung durch die Frau seines Herrn von Potiphar wieder zu verlieren. Diesmal ist er dann wirklich ganz unten angelangt. Im Gefängnis. Neben Verbrechern. Vergessen von allen. Keinen im ägyptischen Großreich interessiert, ob er da zu Recht oder unschuldig sitzt. Knast ist Knast. Doch genau diesen Häftling gebraucht Gott für seinen Plan, gebraucht Gott, um Ägypten und Josefs Familie und damit das spätere Volk Israel vor einer alles bedrohenden Hungersnot zu erretten. Die Josefs Geschichte gibt uns eine Blaupause, ein Vorbild für das rettende Handeln Gottes, für Gottes Pläne durch die Geschichte hindurch an die Hand. Gehen wir weiter, denken wir an Mose, sicher. Einmal als ägyptischer Prinz aufgewachsen, doch später auch als junger Erwachsener ein Mörder und überhaupt kein großer Redner. Und diesem Mann mit dem kleinen Selbstvertrauen, diesem Mann offenbart sich Gott selbst. Wir haben es vorher gehört, die Selbstvorstellung Gottes, um sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft zu befreien. Denken wir an David, an seinen Werdegang. Zunächst mal ein Teenager, ein kleiner Schafhirte, keine stattliche Figur wie seine schon erwachsenen Brüder. Genau diesen Teenager wählt Gott aus, um Saul als König nachzufolgen. Und später erlaubt sich David so manche biografische Delle. Intrige, Komplott, ein Mord, Ehebruch. Und trotzdem, immer wieder erkennt David in seinem Leben, ohne Gott kann ich nicht. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück. Denken wir an Paulus. Einen Apostel, der laut Apostelgeschichte so lange und vielleicht auch langweilig predigen konnte, dass Zuhörer dabei einschlafen und aus dem Fenster stürzen. Und der nach eigener Aussage in seinen Briefen überhaupt kein Redner vor großen Versammlungen ist. Dem es unangenehm war, vor vielen Leuten zu sprechen. Doch genau diesen Mann benutzt Gott, um seine frohe Botschaft durch die ganze damals bekannte Welt tragen zu lassen. Denken wir an Maria. Einen schwangeren Teenager, zu Beginn der Schwangerschaft noch nicht einmal verheiratet. In unseren Kreisen Skandal, würde die komplette evangelikal-pietistische Gemeinschaft schreien. Josef, ihr Verlobter, denkt sogar daran, sie zu verlassen. Das ist ja auch nicht sein Kind, das sie trägt. Doch genau diese zweifelhafte Situation benutzt Gott für seinen großen Plan. Den Plan aller Pläne sozusagen, um Mensch zu werden. Für dich und mich. Und denken wir an die Ausführung dieses Plans. Denken wir an Jesus. Zur Welt gekommen, als Obdachloser, aus einfachen Verhältnissen, als Sohn eines einfachen Zimmermanns aufgewachsen, als Wanderprediger, 3 Jahre durch Galiläa gezogen, gestorben durch einen schmachvollen Tod am Kreuz. Und doch feiert Gott in diesem für die Welt katastrophalen Versagen am Kreuz von Golgatha durch den Tod seines Sohnes den größten Triumph über Tod und Teufel. Die Rettungstat schlechthin für uns alle. Jedem vernünftig denkenden Menschen, so schreibt das später auch Paulus, ist der Gedanke eines gekreuzigten Gottes eine Torheit, ein Ärgernis, ein Skandal. Was soll das? Ein Gott, der am Kreuz hängt. Gott, damit verbinden wir Allmacht, nicht grenzenlose Ohnmacht, prächtige Tempel, nicht Tod und Leid. Doch Gott erweist sich eben auch in seinem rettenden Handeln als der ganz andere, als der Heilige, der außerhalb von Raum und Zeit steht und außerhalb all unserer Konventionen. Und er erweist sich genau darin, indem er Mensch wird in Jesus Christus nicht mehr als fern und unbegreifbar, sondern offenbart sein Wesen und seine Liebe für alle sichtbar. Der menschgewordene Gott, er sagt zu dir und zu mir, im finstern Tal, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wer ist das nicht? Ich will euch erquicken. Gott kommt zu seinem Plan. Nennen wir es Gnade. Lässt unser Denken und Handeln Gottes Gnade zu. Amen. Ich möchte beten und wer kann, der steht dazu auf. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Gedanken. Du weißt, was uns umtreibt und beschäftigt. Du kennst unseren Stolz, da wo wir es unbedingt alleine hinbekommen möchten, alle Energie und Kraft darauf verwenden. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Egal, ob wir gerade im finsteren Tal sind oder ob alles in Butter ist. Ich möchte dir danken, dass wir mit all dem, was uns Mühsal macht, was uns aufgeladen ist, dass wir mit dem zu dir kommen können. Du möchtest uns erquicken. Herr, zeig uns das in der kommenden Woche immer wieder, dass wir in unserem Denken an dich denken und dich dann für uns denken und handeln lassen. Geh du mit uns mit, du weißt, was vor uns liegt, was uns Freude macht, was uns ängstigt. Herr, wir möchten darauf vertrauen, dass du mit uns zu deinem Plan kommst. Amen.